Fritz. Podcast.
Christoph Schrag. Hi.
Herzlich willkommen zum High Noon, zu eurer Sprechstunde auf Fritz. Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine am Dienstag und den vermeintlichen Ursachen dafür wollen jetzt einige Airlines schnell handeln und schalten um auf die Zwei-Personen-Regel im Cockpit. Nach dieser Regel müssen immer zwei Personen im Cockpit sein, zu jeder Zeit des Fluges. Die Logik dahinter ist natürlich, dass möglicherweise der Absturz des Fluges so hätte verhindert werden können. Was haltet ihr von dieser Regel? Es gibt nämlich auch skeptische Stimmen. Was denkt ihr?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Wir haben hier im High Noon eurer Sprechstunde allerdings natürlich ein komplett anderes Thema. Nach den Informationen der Staatsanwaltschaft Marseille müssen wir im Moment wohl davon ausgehen, dass der Co-Pilot die Germanwings-Maschine am Dienstag absichtlich zum Absturz gebracht hat. Einige Airlines wollen jetzt deswegen die Zwei-Personen-Regel einführen. Einige haben es sogar schon jetzt kurzfristig gemacht. Nach dieser Regel müssen immer zwei Crewmitglieder im Cockpit sein. Das heißt also, wenn der Pilot das Cockpit verlässt, um beispielsweise auf Toilette zu gehen oder was weiß ich warum, dann muss ein Crewmitglied reinkommen, die Tür hinter sich abschließen und dann sind immer noch eben zwei Leute im Cockpit. Und die Logik ist natürlich, dass möglicherweise der Absturz der Maschine am Dienstag hätte verhindert werden können, wenn eine zweite Person mit im Cockpit gewesen wäre. Alles mutmaßlich, aber zumindest soll jetzt diese Regel also eingeführt werden, eine neue Sicherheitsregel. Es gibt allerdings auch skeptische Stimmen. Der Lufthansa-Chef Carsten Spohr zum Beispiel sagte erst kürzlich, dass er erst alle Ergebnisse abwarten möchte, bevor er so eine Maßnahme ergreift und die Untersuchungen seien eben noch nicht abgeschlossen. Was haltet ihr jetzt von der Einführung dieser Regel?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Hallo Andreas.
Hallihallo.
Tachchen, du findest die Regel gut?
Ich finde die Regel sehr gut. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was es daran zu diskutieren gibt. Jetzt unbedingt zu sagen, das hätte verhindert werden können, ist so, ja, hätte Fahrradkette, ne? Also ich weiß nicht, ob das unbedingt verhindert werden hätte können. Jetzt nehmen wir mal an, da wäre eine Stewardess mit reingegangen. Ist ja für ihn ein Klacks gewesen, oder? Die Stewardess einfach mal auszunocken und den Versuch trotzdem zu starten. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich bin für die Regel, allerdings hier auf amerikanischen, in amerikanischen Fluglinien fliegt ja auch immer ein Sky Marshal mit. Ob man nicht sowas vielleicht in Erwägung ziehen könnte.
Dann muss man natürlich die Zwei-Personen-Cockpit-Regel vielleicht gar nicht machen, weil also so wie ich mir jetzt den Sky Marshal vorstelle, ich habe ehrlich gesagt noch nie einen gesehen, aber der, weiß ich nicht, der schießt dann die Tür auf oder...
Nee, das nicht, aber das, weiß nicht, dass wenn ein Pilot tatsächlich mal auf Toilette gehen muss, dass der Sky Marshal ins Cockpit gerufen wird.
Ach so, okay, ja, und das ist dann jemand, der besonders ausgebildet ist und, ach so, du meinst jetzt genau. Wegen der Überwältigungsversuche, die möglicherweise
genau,
stattfinden,
richtig.
Okay. Ja, also ich tippe mal, dass der Hintergrund von so einer Regel erstens, also erstmal der ist der sozialen Kontrolle, oder? Beziehungsweise, den wünschte man sich jetzt in diesem Moment gehabt zu haben. Wahrscheinlich ist es eher so, dass wenn irgendwas passiert, dass dann noch jemand Zweites mit drin ist, oder? Also wenn, keine Ahnung, tatsächlich Herzinfarkt oder so des Co-Piloten, also oder man irgendwie wegschlummert oder sowas,
um ja, das zu verhindern, ne? Ich glaube, das ist prinzipiell so das große Problem in unserer Gesellschaft, dass immer erst was passieren muss, bevor die Leute reagieren.
Könnte sich um ein menschliches Problem handeln, gar nicht so sehr abhängig von der Gesellschaft. Ich glaube, das ist tatsächlich weltweit offenbar so. Ja, aber die Frage ist das sozusagen jetzt die richtige Reaktion auf dieses Ereignis?
Richtig oder falsch? Also, das ist so ein bisschen schwammig. Weil mir würde auch keine bessere einfallen, um sowas zu verhindern, außer diese Zwei-Personen-Regel. Ich meine, diese Zwei-Personen-Regel haben wir fast überall. Man schau einfach im Handel, dass immer zwei Leute das Geld zählen, damit da keine Missverständnisse in Anführungszeichen.
Ja. Achso, da gilt auch so ein Vier-Augen-Prinzip, ja?
Richtig. So, und das hat man in ganz vielen Unternehmen und ich verstehe nicht, warum ein Pilot alleine im Cockpit bleiben darf, wenn der andere mal Pipi machen muss.
Mhm. Naja, ich meine, auf der anderen Seite kann man sagen, die sind alle spitzenmäßig durchgecheckt, haben eine lange Ausbildung gehabt. Es ist Traumziel vieler Leute, Pilot zu werden. Das ist ein ganz hartes Auswahlprinzip. Man müsste also eigentlich davon ausgehen, dass Leute, die Pilot werden, erstens den tiefsten Wunsch schon immer gehegt haben, Pilot zu werden, sich zweitens durchgesetzt haben gegen unfassbar viele Mitbewerber und das doch drittens nicht damit beenden wollen, dass sie sich in den Tod fliegen oder sonst irgendwelche Späße veranstalten, oder?
Also, nee, natürlich nicht, aber dieses Beispiel zeigt halt, dass es so, wie Herr Spohr heißt er, glaube ich, der Chef von der Lufthansa, wie er schon gesagt hat, das war ein ganz, ganz, ganz schrecklicher Einzelfall. Und ich hoffe tatsächlich, dass es bei diesem Einzelfall bleibt. Aber wie gesagt, diese Einzelfälle gibt es überall. Ich meine, jeder von uns könnte in irgendeinen Bus steigen und lasst den Busfahrer geistig krank sein oder psychische Probleme haben oder was weiß ich was und der fährt blindlings in irgendeinen Baum. Dann haben wir dasselbe Thema bei den Bussen und dann wird über die Busse diskutiert, ob da nicht auch zwei Busfahrer mitfahren sollen. Mhm. Ich meine, das hätte überall passieren können. Ich habe auch mit einem Arbeitskollegen darüber geredet und er meinte auch, das ist so ein Flug wie Berlin-Malle. Da hätte jeder drin sitzen können. Also das ist ganz schrecklich.
Du meinst, obwohl man es nicht verhindern kann, ist die Zwei-Personen-Regel trotzdem sinnvoll und man kann sie jetzt einfach einführen?
Denke ich, ja. Okay. Also ich denke, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung.
Okay, super. Andreas, vielen Dank für deinen Anruf. Ja?
Sehr gerne.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Wie denkt ihr über die Einführung der Zwei-Personen-Regel? Einige Fluglinien preschen jetzt schon vor, beziehungsweise sind vorgeprescht und haben die Zwei-Personen-Regel direkt eingeführt. Heute wird darüber diskutiert, ob das eine allgemeine Vorschrift werden soll. Es gibt allerdings auch skeptische Stimmen, unter anderem vom German Wings-Chef, der sagt, dieser Vorfall in dieser Woche am Dienstag hätte durch die Zwei-Personen-Regel möglicherweise auch nicht verhindert werden können. Und zumal ist möglicherweise noch Zurückhaltung geboten, weil eben noch nicht alle Daten ausgewertet sind. Wie denkt ihr über die Einführung der Zwei-Personen-Regel im Cockpit? 0331 70 97 110. Mario hat auch angerufen. Hallo Mario, was meinst du?
Guten Tag. Ja, die Zwei-Piloten-Regel im Cockpit im Flugzeug kann nur der Anfang sein.
Zwei Personen?
Ja,
zwei Piloten sind es eigentlich immer, aber im Fall, ja, wenn einer Pipi muss, dann sind es eben richtig, nicht zwei Piloten, sondern ein Pilot und ein Steward oder so, ne?
Richtig, das kann nur die Anfangslösung sein. Ich würde die Regelung sogar höher setzen und sagen drei Personen, die nicht unbedingt im Cockpit sein müssen, aber ein Dritter muss immer da sein, dass sie immer mindestens zu zweit im Cockpit sind. Weil was ist, wenn einer K.O. geht? Wodurch auch immer, Herzinfarkt, was auch immer, kann alles passieren, ist keiner versichert, du nicht, ich nicht, kein anderer, niemand. Eine dritte Person muss immer da sein und wenn einer nur auf Klo will oder irgendwas ist, muss der Dritte an die Tür kommen und sozusagen wie ein Wechsel, dass sie immer zu zweit im Cockpit sind.
Das ist, glaube ich, der Witz von der Zwei-Personen-Regel. Also das, ja, sozusagen, richtig, ne, dass wenn einer rausgeht, muss erst einer reinkommen.
Richtig. Was ist aber, wenn einer K.O. geht?
Dann kommt ein zweiter rein.
Okay, gut. Sinnvoll. Dann noch eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob das selten gemacht wird oder ob das überhaupt möglich ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist. Ich meine, die NASA steuert auf einem fremden Planeten, auf dem Mars, einen Rover von der Erde aus. Ja. Warum ist es nicht möglich, dass ich weiß nicht, wie die jetzt richtig heißen, die Flugleitung, die unten auf der Erde sitzt, sozusagen dieses Flugzeug mitsteuern kann von unten aus, wenn die sehen, hey, da stimmt irgendwas gewaltig nicht, dass die von unten aus das Flugzeug so steuern können im Notfall, dass es diese kritische Tiefe, also diese kritische Flughöhe, gar nicht erst erreicht, sondern ganz normal weiterfliegen kann. Ich meine, die haben ja auch einen Überblick.
Okay, also wir reden jetzt sozusagen schon über weitere Sicherheitsmaßnahmen, richtig, über die Zwei-Personen-Regel hinaus. Ich könnte mir jetzt spontan, aber nur so aus meinem eigenen Senf gegoren, vorstellen, dass die Piloten es nicht wünschen, dass irgendeine Stelle, die überhaupt nicht vor Ort ist, in ihre Flugkünste eingreift, zumal sie diejenigen sind, die die Situation einschätzen können. kann sein, dass das noch zu mehr Komplikationen führt. Aber ich gebe dir total recht, bei der ganzen technischen Überwachung und Kontrolle und Fernsteuermöglichkeit wäre natürlich jetzt in dieser Situation das toll gewesen, wenn da ein Tower gewesen wäre, der gesagt hat, warten Sie mal, das kann ja wohl nicht sein, da greifen wir ein. Aber wahrscheinlich ist doch die Sorge bei sowas größer, dass dann erst recht Mist passiert, oder?
Einerseits auch möglich, aber dann in diesem Tower sitzen ja mehrere Leute, dass dann sich einer mit einem Bockmist im Kopf, so wie jetzt der Pilot, also der Co-Pilot im Flugzeug durchsetzen kann, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Ja, dass du? Alle gleichzeitig die Situation dann doch falsch einschätzen, kann doch passieren, wenn sie nicht im Flugzeug sitzen.
Ja, ist auch möglich.
Ja. Okay, ja, aber also doch, bei dir, ich merke, bei dir ist aber auch schon so sozusagen die Überlegung losgegangen, wie kann man eigentlich noch alles sicherer machen als bisher?
Wie kann man es besser machen? Mhm. Ja, ich meine, wir haben die Möglichkeit und dann will ich da nicht irgendwann hören, ja, das ist zu teuer. Leute, nein, Menschenleben erhalten ist nicht zu teuer. Das ist Blödsinn.
Das stimmt. Trotzdem kann es natürlich für den Luftfahrtbetrieb zu teuer werden, aber ich glaube, da geht es jetzt nicht um die Zwei-Personen-Regel.
Nee, definitiv nicht.
Okay, Mario, vielen Dank für deine Einschätzung und weitergehende Hinweise auf mögliche andere Sicherheitsmaßnahmen.
Ja, wie gesagt, da muss doch technisch was machbar sein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also technisch habe ich das Gefühl, es ist so einiges machbar. Ob es am Ende hilft, ist eine andere Frage. Aber
ja, oder dass man zum Beispiel die Flugzeuge so einstellt, dass die Geräte wissen ja, die Flugzeuge wissen ja, wo sie sind. Das ist ja technisch machbar. Und wenn das Flugzeug weiß, sozusagen, ich sage es mal ganz einfach, ich bin nicht über einem Flugplatz, ich kann hier nicht tiefer gehen, dass dieses Gerät, also dieses Flugzeug nicht so einstellbar ist, dass es tiefer fliegen kann, dass sozusagen diese kritische Höhe immer überschritten ist.
Also du meinst, also einen Notassistenten, so wie wir es jetzt bei Fahrzeugen, bei Autos haben, dass sie dann irgendwie von alleine bremsen, auch wenn der Mann am Steuer sagt, komm, gib ordentlich Gas.
Genau, dass es gar nicht geht, dass es gar nicht machbar ist.
Ja, klar. Warum nicht ausgeklügeltere Systeme, die solche Geschichten verhindern, weil sie wissen, dass da ein schwerer Gegenstand auf sie zukommt? Wünschenswert.
Richtig.
Mhm. Mario, vielen Dank für deinen Anruf.
Gerne.
Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir diskutieren über die Zwei-Personen-Regel, die jetzt von einigen Airlines schon eingeführt wurde, ganz schnell sozusagen in freiwilliger Selbstverpflichtung durchgesetzt. Es gibt aber durchaus auch skeptische Stimmen, die sagen, wir wissen noch gar nicht, was wirklich passiert ist und ob diese Zwei-Personen-Regel wirklich zur Erhöhung der Sicherheitsstandards beiträgt. Wie denkt ihr über die Einführung dieser Regel?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Wir haben ja gerade schon angefangen, noch weiter zu diskutieren, wie man den Flugverkehr möglicherweise noch sicherer machen könnte. Natürlich, wenn ihr da Ideen habt, ruft auch gerne an. Hallo Sandra.
Hallo.
Was ist deine Einschätzung?
Das ist wirklich ganz schwierig. Also ich finde die Grunddiskussion, die ihr angeführt habt, natürlich nicht schlecht. Und jetzt wird diskutiert darüber, ob die Regel... Ja, das ist ja jetzt klar, dass das passiert, ne? Aber ich bin da allem gegenüber noch ein bisschen skeptisch, weil ich meine, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wirklich passiert ist. Es ist immer der mutmaßliche Täter, in Anführungsstrichen. Das ist alles Mutmaßung. Es wurde weder der zweite Schreiber da gefunden, es sind noch gar nicht alle Daten ausgewertet. Und ganz ehrlich, also ich will hier keinen verurteilen oder keinen in Schutz nehmen oder was auch immer, aber diese schnelle Findung eines Schuldigen jetzt ist der Co-Pilot. Der wahrscheinlich irgendwelche psychischen Störungen hatte, nur weil er gerade Liebeskummer hatte. Also ich meine, seid mir nicht sauer, dann können wir bei jedem Menschen auf der ganzen Welt, solange wir, wenn wir genug kramen, sind wir alle psychisch gestört und haben alle irgendwelche Depressionen und uns geht's vielleicht gerade nicht gut. Und ob das alles stimmt, das steht doch noch gar nicht fest. Entschuldigung.
Nobody is fit to fly, sozusagen, wenn man es genau nimmt. Klar, also das hatten wir jetzt auch schon, das ist eine etwas andere Debatte, aber war jetzt auch schon im Netz vor allen Dingen zu sehen und in verschiedenen Medien schon wieder sozusagen die Kritik über die Informationspolitik und über natürlich den Veröffentlichungshabitus von Medien. Genau, also bisher wissen wir nur, was die Staatsanwaltschaft Marseille sagt, die in diesem Fall ermittelt. Sie hat den Stimmrekorder ausgewertet und geht nach dem, was sie dort gehört hat und nach den Daten, die man bis jetzt hat über den Flugverlauf, geht davon aus, dass der Co-Pilot offenbar absichtlich den Absturz herbeigeführt hat. Die Indizien sind wohl erdrückend. Trotzdem hast du absolut recht, es gibt keinen Beweis dafür. Es kann auch ganz blöd gelaufen sein, möglicherweise. Vielleicht macht man sich ein bisschen lächerlich, wenn man das jetzt vermutet, aber warum nicht auch eine Art Infarkt oder irgendeine Unzulänglichkeit?
Vor allen Dingen, was mich auch so ärgert, ist, in den ersten Stunden hieß es noch, Germanwings hat arge Probleme seit Jahren mit irgendwelchen gasähnlichen Austritten an Cockpits, ja, dass hunderte von Angestellten erkrankt sind etc. Davon ist jetzt auf einmal keine Rede mehr. Ja? Das ist jetzt völlig weggeblasen. Jetzt haben sie den Buhmann gefunden, den Andreas L. Ja, der ist jetzt der Bösewicht. Und also wenn ich in den Medien, ja, mir wurde heute früh schlecht, da war eine Interpretation, man sieht ihn ja jetzt posen vor der Golden Gate Bridge, ne? Da wurde dann schon mal hineininterpretiert, ja, könnte das ein Indiz dafür sein, weil es ist ja die Selbstmörderbrücke, da wird mir wirklich schlecht. Was ist denn das für ein Scheiß?
Man muss also auch Augen auf bei der Medienwahl, das sowieso ganz klar, und das ist eine Debatte, die auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung hat. Wie geht man mit Informationen um, woher kommen diese Informationen und wann darf man sie eigentlich guten Gewissens veröffentlichen, und da haben verschiedene Medien verschiedene Standards.
Weil eigentlich wissen wir noch gar nichts. Also ich bin wirklich gespannt, was da noch in den nächsten Tagen, aber wir Menschen sind ja auch schnell der Medien dann überdrüssig, und wahrscheinlich haben jetzt viele den Haken hintergesetzt und haben gesagt, ja, der böse Co-Pilot war's. Wie gesagt, wer weiß denn nicht wirklich, ist er vielleicht doch ohnmächtig geworden? Ich meine, man sagt, man habe ihn atmen hören. Wenn er doch wirklich so narzisstisch veranlagt ist, wie jetzt schon irgendwelche Psychologen aus den Medien jetzt schon sagen, ja, er ist narzisstisch veranlagt gewesen etc., dann hätte er doch was gesagt und hätte gesagt, ich reiß euch jetzt alle mit in den Tod, also, oder jetzt
naja, das ist
euch.
Das ist aber dann nun wirklich Spekulation, wie sich ein Mensch, der so oder so geartet sein soll, dann möglicherweise verhält in einer solchen Situation. Darüber müssen wir ja nun, ja, aber das ist ja sozusagen jetzt auch eine weitergehende Spekulation über den negativen Fall sozusagen. Wenn es wirklich so wäre, dann müsste es doch so und so sein. Auch das brauchen wir natürlich nicht anzustellen.
Nee,
was wir allerdings wissen ist, ungebremst in die Berge geflogen und offenbar nur einer in der Kabine. Das kann man ja vom Stimmenrekorder sozusagen, darauf kann man ja schließen, und dann alles Weitere bleibt natürlich offen. Aber für unsere Frage, die wir heute diskutieren, reichen diese Informationen schon. Sollten nicht immer zwei Leute im Cockpit sein, egal aus welchen Gründen.
Ja, grundsätzlich natürlich ist es jetzt das Resultat daraus, was jetzt gezogen werden muss, ne? Und ich finde die Idee jetzt auch gut. Also sollte es wirklich so gewesen sein, dass das jetzt alles so passiert ist, wie uns alles offeriert wird, natürlich ist es dann sinnvoll, dass immer zwei da sein müssen, ne? Aber wie mein Vorredner schon sagte, dann muss ja dann schon wieder ein Dritter da sein, der dann auch schon wieder darüber wacht, dass es auch wirklich die zweite Person da reingeht. Und ich meine, dann brauchen es auf einmal 10. Also natürlich ist der Ansatz gut, sie müssen ja jetzt auch was machen, weil natürlich wollen die Fluggesellschaften uns ja als Kunden jetzt auch nicht verlieren, ne? Und ich denke mal, egal wie oder was, wir werden trotzdem Einbußen haben, und natürlich versuchen sie jetzt da alles Menschenmögliche dran zu tun, dass halt weiter das läuft, ne? Dass wir weiter Flugtickets kaufen.
Wenn ich jetzt mal zusammenfasse, du meinst, das muss jetzt gemacht werden und bist auch selber der Meinung, die Regel muss jetzt eingeführt werden, aber bist trotzdem skeptisch.
Ja, die Regel ist gut, auch für die Zukunft, ne? Wer weiß, ob es dann vielleicht, ne, wir sagen ja immer noch mutmaßlich, ja, ob das jetzt wirklich alles so war, wie sie uns das sagen. Wenn es wirklich in Zukunft mal jemanden gibt, dann ist es natürlich eine kleine Absicherung, ne? Und es gibt ja auch diese Geschichten, ne? Ich habe ja auch davon gehört, dass eigentlich der Pilot ja auch einen Code hat, um die Tür von außen zu öffnen, ne? Also das gibt ja auch noch so eine Geschichten, und dass dann, wenn keiner reagiert, sich die automatisch nach 5 Minuten öffnet und, ne? Wir wissen alle nicht, was da oben passiert ist. Und ich denke mal, es wird immer ein großes Mysterium bleiben. Aber ich finde es halt immer schade, wenn die Medien einen was vorwerfen und wir es alle fressen müssen, ne? Also hinterfragen darf erlaubt sein.
Von müssen kann die Rede nicht sein. Es gibt ja sehr, sehr viele Medien, und es gibt natürlich unterschiedlichen Umgang mit so einer Situation. Ganz klar. Also man ist gewissen Dingen natürlich schon irgendwie ausgeliefert und bildet sich dann eine Meinung. Aber also müssen in dieser Diskussion gibt es ja nicht.
Nee, also ich bin aber froh darüber, weil ich denke mal, es wird ja auch wieder anregen, auch für die anderen Fluggesellschaften, dass jetzt vielleicht mehr Wartung etc. Ne? Also ich meine, wir wissen alle,
auch
der Preiskampf, Ja. Genau, auch der Preiskampf, der ist ja groß. Ich meine, ne, ja. Wer für 30 Euro irgendwo fliegen kann, irgendwo muss es ja irgendwo eingespart werden. Und vielleicht ist das jetzt mal wieder tragischerweise wieder ein Anlass, dass alle mal wieder ein bisschen umdenken und auch wirklich mehr warten und kontrollieren etc., ob es nun technischer Fehler oder menschlicher Fehler war, sei dahingestellt. Egal jetzt wie, es rüttelt wieder auf. Und selbst ich bin jetzt nicht super begeistert, weil in den nächsten Wochen werde ich tatsächlich 8-mal einen Flieger besteigen müssen, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, die Flüge werden nicht angenehm werden. Also selbst da, ne, aber vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen beruhigter, dass jetzt dadurch irgendwie was wieder angekurbelt worden ist, ne? Ob nun die Regel da mit den 2 Personen oder wie auch immer, ne? Okay. Vielleicht wird es vielleicht jetzt dadurch wieder ein bisschen sicherer.
Sandra, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Bis dann.
Ja, danke dir auch. Tschüss.
Ciao. Wir reden über die Einführung der 2-Personen-Regel im Cockpit, die jetzt von einigen Airlines schon durchgezogen worden ist. Und gerade, also heute, wird diskutiert, ob das eine allgemeine Vorschrift werden soll. Was haltet ihr davon? 0331 70 97 110. Hallo Christian.
Hallöchen.
Tachchen. Bislang sind wir ja hier sozusagen alle in unserer trauten Runde der Meinung, Spitzenregel hätte man schon längst machen sollen. Jetzt kommt Christian und sagt, bringt vielleicht nichts. Nee. Stimmt's?
Richtig. Also ich halt zu einem schon mal gar nichts davon, weil es hat jetzt 50 Jahre in der Fluggeschichte so funktioniert, ohne diese Regel. Und Abstürze aus diesem Grund sind jetzt, ja, jetzt das erste Mal nun höchstwahrscheinlich passiert. Und die Schlüsse, die jetzt gezogen haben, dass der jetzt da Selbstmord begangen hat, sind auch alle sowas von voreilig. Weil da fehlen hunderte von Informationen und Daten, um zu sagen, er ist jetzt wirklich schuld. Und er wird einfach gleich als Namen benannt, als Sündenbock hingestellt und dadurch wird jetzt alles in die Richtung geschoben und weiß ich nicht, finde ich völlig daneben und falsch.
Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, so eine Regel schadet nichts. Ob es das jetzt nun war oder nicht, lass einfach einführen. Warum nicht?
Ich finde es einfach wieder eine übertriebene Überwachungsgeschichte. Ich meine, gut, der Flug ist sowieso so eine Sache mit den Terrorsachen, die da schon oft genug als Problem hat mit Flugzeugentführung und so Geschichten. Aber jetzt da die Stewardessen oder Stewards dann da mal einen Cockpit zu schicken, halte ich für einfach sinnlos. Wenn jetzt da eine Stewardess reinkommt und Männer sind Frauen meistens jetzt überlegen vom Körperlichen her und wenn jetzt jemand wirklich vorhat, das Flugzeug gegen die Wand zu fliegen und jetzt nicht sich traut, seinen Piloten da auszuschalten, eine Frau kann man leichter überwältigen als Mann und deswegen ja, jetzt da vielleicht noch einen Sicherheitsmann noch mal am besten noch mit reinstellen ins Cockpit und noch einen Arzt, weil der noch einen Herzkasper kriegt. Ich finde, das geht in die falsche Richtung.
Und schwuppdiwupp ist das Cockpit so voll, dass man es nicht mehr fliegen kann, weißt du.
Richtig.
Also ich jetzt mal zu der Geschichte wegen Frau, Mann im Cockpit. Ich glaube, zunächst in der amerikanischen Version dieser Regel geht es wahrscheinlich mutmaßlich darum, dass aus irgendeinem gesundheitlichen Aspekt dann noch jemand da ist, der dann zur Not was helfen kann oder zumindest die Tür aufmachen kann von innen, wenn was ist. Gar nicht so sehr um diese Überwältigungsgeschichte. Denn ich glaube, jeder, der überrascht wird von einem Überwältigungsversuch, ist dem erstmal schutzlos ausgeliefert. Ob Mann oder Frau spielt dann, glaube ich, gar keine so große Rolle. Das heißt also, wenn ich hinterrücks jemanden überwältigen möchte, dann kann ich das tun, egal ob der jetzt 2 Zentner wiegt oder nur einen halben. Aber jetzt so eine Überwachung innerhalb des Flugzeugs ist ja jetzt nicht, also kein weiterer Tabubruch mehr eigentlich, oder Christian?
Eine Überwachung jetzt nicht unbedingt, aber ich habe auch, was die Vorrednerin auch gesagt hat, auch gelesen, dass, wie sie schon erwähnt hatte, dass der Pilot durch einen Code immer von außen die Tür öffnen kann. Das habe ich auch von Piloten bestätigt gelesen. Was jetzt da an Wahrheit wirklich dran ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber angeblich wirkt es so auf mich, dass man als Pilot immer die Tür öffnen kann von außen über den Sicherheitscode.
Es sei denn, es sitzt jemand drin und verschließt die Tür über einen Schalter, der offenbar sozusagen in der Rangordnung über dem Türcode liegt.
Okay.
Also das ist das, was ich sozusagen aus Luftfahrtexpertenkreisen, die uns ja jetzt überall präsentiert werden, herausgelesen habe. Denn da geht es natürlich um die Sicherheit der Piloten und der Maschine gegenüber Leuten, die das System sozusagen infiltriert haben. Da ist wieder der Terrorverdacht im Hintergrund und sämtliche Codes kennen, nämlich auch den, der die Tür automatisch nach 5 Minuten öffnet. Um sich gegen solche Angriffe zu wehren, kann man also offenbar von innen die Tür dennoch gegen alle Codes verriegeln. sozusagen. Also das ist das, was bei mir hängen geblieben ist als letzte Antwort darauf. Und das ist offenbar das, was zu der Vermutung führt, dass der Co-Pilot den Piloten tatsächlich willentlich und bewusst bis zum Schluss ausgesperrt hat.
Dann würde ich das lieber so machen, dass man, dass der Pilot immer eine Möglichkeit weiterhin hat, wieder reinzukommen, anstatt da jemanden reinzusetzen, der dann die Tür öffnet in dem Fall.
Das würde dann bedeuten, man geht in der Sicherheitsstufe der Terrorabwehr einen Schritt zurück. Oder?
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Terrorist bin und diesen Code knacken kann, dann kann ich bestimmt auch irgendwo anders in die Elektronik zum Cockpit rein. Ich habe auch einen Sicherheitsbericht von jemandem gelesen, der geschrieben hat, dass man, wenn man es schafft, einen Flugserver zu hacken, was wohl nicht jetzt so das Problem ist, weil die alle am Internet hängen, mit einem ganz handelsüblichen Smartphone das Flugzeug fernsteuern kann über den Autopilot. Also ist nachweislich, der hat sich wirklich auf einer Flugkonferenz, hat er das, Sicherheitskonferenz hat er das angemerkt, dass es diese Sicherheitslücke gibt. Mhm. Und danach sind auch Fluggesellschaften auf ihn drauf zugekommen, dass das halt ja nicht so sein sollte, um da halt dann Verbesserungsvorschläge von ihm halt haben zu wollen, aber das ist auch erst in, ich glaube 2014 war das jetzt, wo das Push passiert ist.
Ja. Also von daher. Christian, ehrlich gesagt, davon möchte ich jetzt lieber gar nichts wissen. Ich sehe schon sämtliche Fluggäste im Flugzeug mit ihren Smartphones rumspielen und kein Flug kommt mehr an. Christian, trotzdem vielen herzlichen Dank für deinen Anruf. Wir wollen weiter über die Zwei-Personen-Regel diskutieren und möglicherweise weitere Sicherheitsmaßnahmen. Aber ich nehme das mal so mit. Du bist auch nicht überzeugt davon, dass das jetzt das verhindert hätte und dass das überhaupt was bringt. Nach 50 Jahren Luftfahrtgeschichte ohne solche Zwischenfälle jetzt auf einmal sollen alle depressiv sein und wir halten die nächsten Abstürze auf, indem wir zwei Personen da rein. Einsetzen. Das ist sozusagen deine.
Genau.
Ne, mein. Okay, Christian, vielen Dank für deinen Anruf.
Gerne.
Tschüss. Ciao. Wir diskutieren hier weiter über, ja, im Grunde jetzt ist das ein bisschen, das Fass ein bisschen größer aufgemacht worden, über ja, Sicherheitspolitik oder Sicherheitsregeln für Flüge. Was davon ist sinnvoll und was nicht? Was kann man einführen, was nicht? Und was ist vor allen Dingen die richtige Reaktion jetzt nach den, ja, dürftigen oder bisherigen Erkenntnissen, so wie sie sind, des Absturzes am Dienstag der Germanwings-Maschine. Was haltet ihr von der Einführung der Zwei-Personen-Regel im Cockpit und was fehlt euch noch an Sicherheitsbestimmungen?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Fritz.
Diesem Hi nun könnt ihr euch anschließen unter der Nummer 0331 70 97 110. Wir reden über die, ja, vielleicht kurz vor der Einführung stehende Zwei-Personen-Regel im Cockpit als Antwort auf den Absturz der Germanwings-Maschine am Dienstag. Nach den Erkenntnissen aufgrund des Ermittlungsstands der Staatsanwaltschaft Marseille, die den Fall untersucht, könnte so eine Regel den Vorfall verhindern oder hätte diesen Vorfall verhindern können, wenn es tatsächlich so gewesen ist, dass der Co-Pilot die Maschine absichtlich in den Sinkflug gesteuert hat und den Piloten ausgeschlossen hat. Mit zwei Personen im Cockpit wäre das möglicherweise nicht passiert. Was haltet ihr also von dieser Regel? 0331 70 97 110. Gibt es weitere Sicherheitsbedingungen, die, von denen ihr sagt, warum wird nicht dies oder jenes gemacht? Anna ist Flugbegleiterin. Hallo Anna.
Ja, hallo.
Tachchen, wie ist da deine Sicht der Dinge? Du würdest dann in dem Piloten- oder Co-Pilotensitz mit drin sitzen. Wäre das was?
Ja, also zum allerersten muss ich erstmal sagen, also zum Teil ist es immer interessant, was so der Durchschnitt der Bevölkerung auch beeinflusst, dass die Medien einfach so für ein Bild hat, was bei uns da oben so abgeht. Ne? Also das ist einfach, und das, was gerade passiert ist, hat uns alle total erschüttert und mich auch, muss ich sagen, das ist jetzt schon jetzt, wo rausgekommen ist, was los war. Es ist natürlich, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist echt ohne Worte. Aber also das erste Mal, also es ist ja auch das erste Mal passiert und dass tatsächlich auch Leute aus dem Cockpit sagen, ja, hatten wir vorher noch nicht, da gab es vorher einfach die Regelung, das ist okay, dass einer mal aufs Klo geht, ne, dass der andere die Kontrolle übernimmt. Und ich finde das ehrlich gesagt, vielleicht hätte das Unglück tatsächlich verhindert werden können, wenn dieser Co-Pilot, der ja depressiv war,
möglicherweise depressiv gewesen sein könnte.
Jetzt immer noch gewesen sein könnte, aber ich meine, Mal. Ich gehe davon aus, dass sicher, also es macht alles großen Sinn.
Ne? Bisher sind wir nur sozusagen, werden uns lauter Indizien präsentiert aus, wie vielen Jahren Vergangenheit und so, und da wird ein Bild zusammengebaut. Also wie der Mensch jetzt nur war, keine Ahnung, ob es war, wissen wir ja auch noch nicht.
Wir gehen erstmal davon aus, dass im Cockpit vernünftige Menschen sitzen, die sicherheitsüberprüft sind, die nicht irgendwie radikal oder was auch immer sind. Das heißt, wenn ich jetzt im Cockpit gesessen hätte, selbst als Frau, die vielleicht unterlegen bin von meinen körperlichen Kräften, aber ich glaube, wenn jemand wirklich so eine depressive Phase hat und den Moment nutzt, das ist ja nicht so, dass es jetzt klar war, der Kapitän geht jetzt in dieser Minute raus aufs Klo, und ne, das war ja alles eine Geschichte des Moments, da ist was passiert bei dem, sagen wir mal, der hatte jetzt so eine Depression und der hat jetzt beschlossen, okay, das ist jetzt die Chance, das ist jetzt mache ich's. Ja, und wenn jetzt irgendjemand im Cockpit gesessen hätte, wäre vielleicht der Gedanke gar nicht so weit gekommen, dass er sagt, okay, jetzt ist der Moment, wo ich es mache, weil da ist noch jemand neben mir. Mhm. Er war ja in dem Moment komplett mit sich allein, und ich glaube schon, das wird bei uns auch so eingeführt werden, und ich halte es tatsächlich für sinnvoll. Mhm. Nicht, dass ich da jetzt, also ich denke auch nicht, dass wir jetzt unbedingt am Steuer vorne sitzen. Es gibt ja noch hinter den Piloten und Co-Piloten sitzen zwei Sitze, wo wir auch manchmal im Prinzip auf Langstreckenflügen auch mal Pause machen können oder was auch immer, also oder mal reden können mit denen oder so und so, was auch immer. Und ich denke eher nicht, dass wir jetzt an irgendwelchen Instrumenten sitzen werden vorne und irgendwie das Ruder übernehmen, sondern dass in dem Fall einfach jemand noch da ist, der, sagen wir mal, im rechten Moment vielleicht einfach noch klack nach hinten greift oder an den Knopf greift und die Tür entriegelt. Also deshalb, also denke ich, aus der Sicht, aus unserer Sicht, macht es natürlich Sinn.
Gab es denn unter Flugbegleitern oder unter Kollegen im Allgemeinen immer mal so eine Befürchtung, dass es mal zu einem Herzinfarkt oder sowas kommen könnte? Sowas kann ja auch passieren, dass man da nicht reinkommt. Also wird sowas diskutiert? Sind das so Sicherheitsszenarien eigentlich?
Naja, das Ding ist ja, dass sowas natürlich diskutiert wird. So ist auch in unseren Trainings, ist es auch zum Beispiel Thema, wie wir zum Beispiel einen bewusstlosen Piloten aus seinem Sitz rausholen. Aber wie gesagt, da gibt es diesen Code an der Tür. Ne? Also was man jetzt echt nicht vergessen darf, der hat bewusst die Tür blockiert. Und bei uns ist es so, es gibt einen Code und nach einer bestimmten Zeit, im Falle eines Notfalls, ist die Tür offenbar. Also dann geht sie ganz kurz auf. Also wir wissen auch die ganzen Szenarien. Das heißt, wir können ins Cockpit rein. Es gibt immer eine Möglichkeit reinzukommen. Es sind ja auch immer zwei. Und das zwei plötzlich ein Herzinfarkt ist natürlich ausgeschlossen.
Nee, aber immer dieser Fall, dass nur einer drin sitzt und dem geht es jetzt auf einmal natürlich ganz schlecht. Und dann kommt man aber auf jeden Fall rein, es sei denn, der da drin verhindert das.
Man kommt auf jeden Fall rein, natürlich. Man kommt auf jeden Fall rein.
Also aber auf jeden Fall nicht, denn offenbar, wenn einer drin ist und das verhindert, dann kommt man nicht rein.
Wir gehen ja davon aus, dass der im Cockpit ist, bewusstlos ist und der andere Kapitän oder der andere Pilot kommt vom Klo oder wo auch immer her. Und hat die Möglichkeit, dann zu übernehmen. Und es ist immer möglich, den Flieger auch allein zu steuern. Also das, ne, die sind ja ausgebildet dafür. Also es ist ja nicht so, dass das, die sind ja bewusst zu zweit, um natürlich die Aufgaben zu teilen. Aber im Notfall kann er natürlich das Steuer übernehmen.
Und stimmt diese 5-Minuten-Regel eigentlich, dass die automatische Öffnung erst nach 5 Minuten erfolgt, wenn von drinnen sich keiner mehr meldet?
Nein, das ist keiner. Das ist nach 5 Minuten nicht.
Okay, weil das ist auch was ich gelesen hatte, dass sozusagen, also man gibt diesen Code ein, dann öffnet sich die Tür. So.
Keine Zahlen durchgehen, weil ich weiß nicht, aus welchem.
Okay.
5 Minuten auf keinen Fall, weil das macht ja auch keinen Sinn, wenn ja irgendein Notfall im Cockpit ist und ich muss 5 Minuten warten, 5 Minuten in einem Notfall.
Das geht gar nicht,
Fühlen sich wahrscheinlich an wie 3 Stunden auch. Ne? Also ich möchte mir auch nicht vorstellen, was da, wenn das so war, wie es jetzt geschildert wird, was der Kapitän, der da versucht hat reinzukommen, was der gefühlt hat, weil der wusste garantiert am Ende. Ne, der wusste als erstes um die Situation, und das ist die Horrorvorstellung.
Wie auch immer es gewesen sein wird, also das wird auf jeden Fall Horror gewesen sein, da sind wir uns einig. Mhm. Das heißt also für dich 2-Personen-Regel gemachte Sache.
Ich denke, das wird so kommen.
Jetzt gibt es skeptische Stimmen, die auch sagen, will ich in so einer Situation wirklich einen Flugbegleiter im Cockpit haben, der möglicherweise oder die gar nicht so durchgecheckt ist wie die Piloten und möglicherweise in ähnliche Stimmungslagen verfallen kann und dann sagt so.
Ja, das Ding ist, wir sind alle sicherheitsüberprüft. Wir sind alle regelmäßig sicherheitsüberprüft durch eine Behörde. Wir sind auch regelmäßig bekommen wir so ein medizinisches Screening. Und es gibt schon, also wir sind halt auch alle sicherheitsüberprüft. Das heißt, wir dürfen ja auch jederzeit während des Reisefluges ins Cockpit wir haben immer, das ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie nicht ins Cockpit dürfen.
Ihr seid natürlich eh schon dürfen, drin, okay.
Mhm. Natürlich dürfen wir nicht jetzt irgendwie sagen, okay, wir übernehmen jetzt die Steuerung des Fliegers. Das ist natürlich überhaupt nicht möglich und das können wir auch nicht. Darum geht es jetzt, glaube ich, aber gar nicht bei dieser Zwei-Personen-Regelung. Es geht ja einfach nur darum, dass noch jemand im Cockpit ist. Einfach, ne? Also ich glaube, in einem Fall, sagen wir mal, einer wirklich kriegt jetzt hier irgendwie so ein, was auch immer, das ist ja keine Normalität, das ist einfach ein tragischer Einzelfall. Aber in dem Moment hätte es vielleicht was gebracht, dass irgendjemand noch daneben sitzt. Ich meine, die Frage ist natürlich, was wäre, wenn das jetzt verhindert wäre, was hätte er, ne, wenn jemand depressiv ist oder was auch immer und Suizidgedanken hat und der wird nicht erst in dieser Sekunde dann entstanden sein, wenn es so war. Ne, also es gibt Sachen wahrscheinlich, die kann man nicht verhindern, aber wir sind alle total sprachlos und für uns hat es einfach jetzt tatsächlich eine neue Sicht auf die Dinge gebracht.
Also das ist auch die...
Ja, damit haben wir einfach alle nicht gerechnet. Und auch wenn ich jetzt, ich habe auch Freunde im Cockpit, also, und die sind alle wirklich total schockiert, weil damit hat überhaupt keiner gerechnet.
Das kann ich mir vorstellen. So ging es den meisten. Es ist ja auch die Position von Lufthansa-Chef Carsten Spohr, dass er sagt, tragische Einzelfälle kann man nicht verhindern durch keine Sicherheitsdirektive der Welt. Ist seine Einstellung. Möglicherweise wäre das eine Regel gewesen, die das durchaus verhindert hätte. Anna, für dich ist es auf jeden Fall gemachte Sache und du würdest das begrüßen aus Sicht der Flugbegleiter. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, Anna, und für diese Einblicke in die Arbeit. Ja, bis dann.
Alles klar, tschüss.
Ciao. Wir reden eben über diese Einführung der Zwei-Personen-Regel. 0331 70 97 110 ist die Nummer zum Mitreden. Hallo Sabrina.
Hallo.
Was hältst du von dieser Regel?
Also ich finde die Regel, also die Einführung der Regel als Ad-Hoc-Reaktion erstmal nicht schlecht. Das macht erstmal auf jeden Fall das Sicherheitsbewusstsein der Passagiere, die jetzt kurz vor einem Flug stehen, auf jeden Fall fühlen die sich dann sicherer dadurch. Andererseits frage ich mich auch, wie will man das auf Dauer gewährleisten? Ja, ich denke, wenn dann jemand von der Crew dort reingeht, nur um dort zu sein, ich denke, das ist halt nicht so einfach durch die Behörden umsetzbar. Das zieht wieder einen ganzen Rattenschwanz an Zertifizierungen nach sich. Und mir ist dann halt gleich so eingefallen, so dass die Forschung ja mittlerweile schon in die Richtung geht, dass unbemannte Flüge möglich sind. Also dass ein Flugzeug komplett ferngesteuert fliegen könnte, vielleicht noch nicht jetzt, aber vielleicht in 15, 20 Jahren, dass man halt irgendwann überhaupt keine Piloten braucht.
Versprichst du dir davon Sicherheit? Ich finde gerade den Gedanken wirklich gruselig. Und wir haben das ja auch.
Das ist glaube ich, das Problem, weil so rein von der Psychologie des Menschen her fühlt man sich sicherer, wenn man weiß, dort sitzen zwei Menschen vorne drin. Andererseits ist es ja aber so, dass im Luftverkehr oder auch in vielen technischen Systemen ja der Mensch die größte Schwachstelle ist. Also es macht halt, das technische System an sich macht ja keine Fehler mehr.
Ist halt die Frage, wo die Schwachstelle Mensch anfängt. Die kann ja auch bei der Wartung anfangen und dann war die Schwachstelle Mensch die verursacht hat, dass es zu einer Schwachstelle Technik kam. Aber am Ende stürzt du doch wegen der Technik ab, man nicht mehr eingreifen kann dann.
Das ist halt das Problem bei einem Flugzeug. Es hat halt keine Berührung zum Boden. Das ist ja immer noch das Faszinierende so, dass man, wenn halt irgendwas ist, dass es halt gleich zu einem Totalverlust kommt. Andererseits denke ich halt auch vielleicht so eine teilweise Fernsteuerung von einer Flugsicherung. Also finde ich eigentlich eine gute Idee, dass man sagt, wenn dort nur noch ein Pilot drin ist, weil der andere vielleicht erkrankt ist oder auf Toilette ist, wie auch immer, dass wenn dort irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, um das Flugzeug von seinem normalen Flugweg abzubringen, dass man halt dann als Flugsicherung die Macht hat zu sagen, ich greife jetzt ferngesteuert in das System ein, gib dem Piloten keine Macht mehr und steuere das Flugzeug erstmal auf den sicheren Flugweg wieder zurück. Also auch, das ist ja technisch möglich, ohne dass man jetzt sagt, Co-Piloten wären Piloten wären komplett überflüssig, sondern dass man einfach sagt, wenn dort irgendeine Abweichung ist, die man nicht nachvollziehen kann durch Umweltbedingungen wie Unwetter oder so, dass man dann sagt, ich kann dort eingreifen als Flugsicherung und es wieder auf den richtigen Weg bringen.
Also klar, der Wunsch danach, den kann ich total nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, da gehen noch mehr Sicherheitslücken auf, wenn noch mehr Leute Zugriff haben auf die Steuerung eines Flugzeugs und vor allen Dingen Leute, die selber gar nicht in diesem Flugzeug sitzen und überhaupt nicht aus dem Fenster gucken können und nicht sehen, was da vor ihnen sich abspielt.
Ja,
klar,
sicher, ja.
Ne, wenn man so durch eine Wolkendings da fliegt und man sieht eh nichts, dann muss man sich sowieso auf die Technik verlassen und dann ist eigentlich fast auch wurscht, ob man jetzt das vom Tower aus macht oder nicht. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem diese vier Augenpaare da vorne im Cockpit, die eben gleichzeitig auch ihr eigenes Leben noch zu verlieren haben und dementsprechend hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen, auf die möchte ich eigentlich nicht verzichten, wenn ich ehrlich sein muss. Wenn man jetzt natürlich jemanden drin hat, der denkt, er hat gar nichts mehr zu verlieren, wie das vielleicht der Fall gewesen sein könnte in diesem Fall, dann ist natürlich, beißt sich die Katze in den Schwanz. Okay, aber Zwei-Personen-Regel, yes, von deiner Seite?
Ja, finde ich auf jeden Fall gut, aber vielleicht halt mit einer zusätzlichen Option, dass man sagt, man könnte ferngesteuert dort eingreifen.
Ja, als so Sicherheitsmaßnahme, wenn es denn bei einer bleibt, klar. Auf der anderen Seite frage ich mich immer bei diesen ganzen Einführungen der Sicherheitsmaßnahmen, ob die nicht eigentlich alle immer zu spät gekommen sind und vielleicht nie das verhindert, also in gleichem Maße etwas verhindern konnten, wie für das, was sie hätten verhindern sollen. Weißt du, was ich meine? Also diese Tür ist da jetzt eingeführt, die sind jetzt mega, sodass man von außen nicht mehr reinkommt. Ja. Hat das schon mal was gebracht? Oder ist das jetzt sozusagen nur nachteilig gewesen in diesem Fall beispielsweise?
Ja, also es ist sicherlich in Terrorfällen sicher, dass da nicht jeder in die Tür reinkommt. Andererseits ist es da jetzt natürlich tragisch verlaufen. Also
möglicherweise zum Verhängnis geworden, egal was jetzt im Cockpit sich abgespielt hat. Also es wäre mit Sicherheit gut gewesen, dass der Pilot wieder reingekommen wäre, wie auch immer.
Ja, ist halt auch so bei so technisch hoch ausgeklügelten Sachen. Es muss halt immer erst was Tragisches passieren, dass man darauf reagieren kann, weil ein normaler Menschenverstand denkt ja nicht so weit. Der denkt sich ja nicht so eine Szenarien aus, wenn ich überlege, wie mache ich ein Flugzeug noch sicherer, denke ich ja nicht, dass dort jemand absichtlich das Ding zum Absturz bringen will und den Moment abpasst, wo der richtige Pilot rausgeht und den nicht mehr reinlässt, so weit also, denkt man halt da nicht.
Wenn ich ehrlich bin, erwarte ich von hochbezahlten Experten der Luftfahrtsicherheit genau das, dass sie sich über die beknacktesten Möglichkeiten an den Kopf zerbrechen und sich dann am Ende dafür entscheiden, was ist machbar, was ist durchführbar, was ist sozusagen der höchste Sicherheitsstandard, den wir einführen können, ohne dass er den Betrieb behindert oder wiederum zu anderen Unfällen führen kann. Also eigentlich denke ich schon, dass man sich darüber hätte Gedanken machen sollen. In den Vereinigten Staaten gilt diese Zwei-Personen-Regel ja schon lange. Hier auf Facebook hat auch ein User geschrieben, es ist wieder mal so ein Fall, wo man denkt, wie jetzt? Ich dachte, das wäre schon so. Also klar, jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es gibt auch Menschen, die offenbar im Vorhinein schon schlauer gewesen sind, nämlich in den Staaten, möglicherweise auch aus Terrorangst.
Ja.
Also vielleicht ist es eben doch möglich, auch diese Fälle schon im Vorhinein auszuschließen.
Ja, also sicherlich kann man soweit denken. Ist halt auch immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ne? Wie wahrscheinlich ist, dass das dort, man weiß es ja nicht, weiß man ja nicht genau, ein depressiver Mensch sitzt, der genau dann in dem Moment beschließt, ich bringe mich jetzt um und reiße 150 Menschen mit mir mit. Andererseits kann ich mir das auch nicht, also ich kann das noch nicht so richtig glauben, dass es wirklich so gewesen ist. Also ich habe halt irgendwie immer noch, ich glaube halt immer noch an das Gute im Menschen und hoffe halt wirklich, dass vielleicht dort doch irgendwas anderes noch passiert ist, als dass der wirklich bewusst entschieden hat, ich bringe mich und alle Leute um mich rum jetzt um.
Möglicherweise,
wenn ich einen Suizid als Depressiver begehe, dann habe ich, glaube ich, nicht das Ansinnen, 150 Leute mit mir mitzureißen. Also,
wir wissen es nicht. Vielleicht wird es den Raum der Spekulation nie verlassen. Hoffentlich schon. Sabrina.
Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie, dass noch was anderes ans Licht kommt. So, obwohl ich eigentlich auch das von der Staatsanwaltschaft und von den Medien nicht so gut finde, dass man sowas gleich in den Raum wirft.
Schon
und
raushaut. Ja, das ist wieder eine andere Debatte, wie früh man solche Informationen veröffentlichen sollte und wie sicher sie tatsächlich sind. Auch da können wir natürlich nicht reingucken, wenn die Staatsanwaltschaft Marseille sich so sicher ist, dass sie das schon erzählen kann. Vielleicht muss man dann ihr einfach vertrauen. Aber klar, wie man damit mit so einer Informationspolitik dann umgeht, ist wieder eine weitere Debatte, die mit Sicherheit auch zu führen sein wird. Sabrina, vielen Dank für deinen Anruf und für diese Einschätzung. Ja, bis dann. Alles Gute. Ciao.
Tschüss, schönen Tag noch.
Ja, das ist der Hainun zur Zwei-Personen-Regel, während hier im Hainun natürlich selbst die Ein-Personen-Regel noch gilt jedenfalls. Hallo Martin.
Ja, hi, grüß dich.
Wie stehst du zu dieser Sicherheitsmaßnahme?
Also was schlecht ist, ist es auf gar keinen Fall, möchte ich gar nicht sagen. Die Sache ist halt nur die, wie viel bringt es wirklich genau? Also ich habe ja mehrere Thesen. Die eine These ist, okay, die machen das. Entschuldigung, ich fängt gerade an zu regnen in meinem Auto, ist vielleicht ein bisschen laut.
Wir hören
ich hoffe, das hört man nicht. Okay, super. Die Sache ist die, ich glaube, wenn es eingeführt wird, dass es erstmal eingehalten wird, so wie es bei uns ist. Andererseits glaube ich aber auch, dass nach einer Weile, wenn da Flugbegleiterinnen oder Piloten sind, die sagen, ey, ich fliege schon jahrelang mit dem und der ist total in Ordnung und ach, da passiert nichts, ich gehe mal jetzt aufs Klo, weil da vielleicht hinten die Stewardess total viel zu tun haben, da haben drei Leute gedrückt, der eine muss kotzen, der andere will da seinen Champagner haben oder sonst was. Dass er den für den Moment alleine lassen würde und dann, dass das halt irgendwo dann vernachlässigt wird, das kann ich mir vorstellen. Das ist die eine Sache, wo ich da denke, dass es ein Nachteil ist. Die andere Sache ist die, wenn jemand, also ich denke jedenfalls, dass niemand von 0 auf 100 sagt, okay, ich bringe mich jetzt um. Irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass man länger mit diesen Gedanken spielt und wenn jemand in den Cockpit sitzt, allein und da sitzt eine Stewardess dahinter, dann kann man einerseits dann sagen, okay, der hat jetzt Schiss, der macht das nicht. Andererseits sagt er, okay, der Pilot ist raus, wie kann ich eingreifen, jetzt erst recht, was ist denn, wenn er dann Vollschub gibt und die Maschine einfach mal runterreißt. Ich meine, da kann es jetzt auch nicht mehr so viel machen, oder?
Das ist das, wovon Germanwings-Chef und Lufthansa-Chef sprechen, wenn sie sagen, dass solche Einzelfälle, wie sie möglicherweise stattgefunden haben, nicht aufzuhalten sind, auch nicht durch so eine Zwei-Personen-Regel. Und ich meine aus ihren Worten so rauszuhören, dass sie das eben auch für Aktionismus halten. Möglicherweise wäre eine andere Maßnahme sinnvoller, werfe ich mal so in den Raum, nämlich die Verstärkung der Türen aufzugeben oder diese Sicherheitszugänge zum Cockpit aufzugeben. Oder ist das ein Schritt in die falsche Richtung?
Würde ich jetzt nicht machen, denn es ist ja immer noch eine Terrorgefahr von Flugzeugen da. Gerade seit dem 11. September ist ja das auch eine Sache, wo stark drauf geguckt wird. Und meiner Meinung nach, oh Gott, das habe ich nicht auf, meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit höher.
Jetzt ist er weg. Jetzt hat es ihn zerhagelt. Martin! Martin! Oh Gott, vom Hagel getrennt. Ja, es gibt auch Dinge, die durch Technik noch nicht zu bewältigen sind, nämlich den Natureinfluss durch solche Ereignisse wie unfassbare Hagelschauer, wo auch immer Martin sich aufgehalten hat. Schade, er setzte gerade zu einem argumentativen Finale an. Das hätte ich jetzt gerne noch gehört. Schönen Gruß auf jeden Fall in den Hagelsturm. Ich hoffe, es bleibt bei einem kleinen Schauer. Micha wollte sich noch äußern zum Thema. Hallo.
Ja, hallo. Ich bin selbst Flugbegleiter und ich sehe das so, also ich kann schon erkennen, was die Anna vorhin gesagt hat, aber den anderen beiden, ich muss halt auch sagen, ich glaube, man darf nicht mal vergessen, wenn das jetzt so stimmen würde, dass da eine psychische Erkrankung vorliegt, ich glaube, das kann man im Vorfeld sehr schwer einschätzen, wie jemand reagiert, der psychisch krank ist, der reagiert ja nicht wie jemand, der normal denkt und ich glaube, das ist immer, kommt hier so ein bisschen kurz, weil ich glaube, dann ist natürlich auch viel möglich und da wäre, glaube ich, auch viel möglich, was man halt sonst vorher nicht in Betracht gezogen hat.
Also die Frage bleibt dann am Ende hängen, ist die Zwei-Personen-Regel die richtige Reaktion auf dieses mögliche Ereignis? Denn wenn die Zwei-Personen-Regel deswegen eingeführt wird, weil möglicherweise jemand depressiv werden könnte im Flugzeug und es dann runterholt, dann ist es vielleicht eine Regel, die sozusagen nur aus einem einzigen Grund, nur aus diesem völlig eigentlich ja unwahrscheinlichen Grund irgendwie eingeführt wird und sonst gar keinen Sinn macht.
Ja, ich möchte auch mal, hier wird immer von Co-Piloten und Flugbegleiterinnen, so, ich bin Flugbegleiter männlich, ich bin groß und noch nicht leicht. Es gibt auch weibliche Co-Piloten und weibliche Kapitäne.
Ja.
Also das ist dann immer die andere Richtung, ja.
Wie gesagt, meine Einstellung ist ohnehin, wenn man jemanden überwältigen will, dann schafft man das schon, egal wie die Kräfteverhältnisse aussehen. Also.
Ja, genau. Und das ist halt, was ich so ein bisschen schwierig finde an der Zwei-Personen-Regel ist, dass man, glaube ich, auch mit der Zwei-Personen-Regel nicht eine hundertprozentige Sicherheit bekommt. Die bekommt man, glaube ich, nie. Und das ist vielleicht Aktionismus jetzt, um Menschen zu beruhigen und so, wie so die amerikanischen Airlines das machen. Das hat vielleicht auch nochmal andere Gründe noch dazu. Die Amerikaner haben sowieso ein ganz anderes Bewusstsein, glaube ich, für Terror und Gefahr als wir in Europa und die schätzen es auch anders ein. Und ich weiß halt nicht, ob das wirklich auf Dauer viel bringt. Ich möchte vor allem auch noch zu dem Vorredner sagen, so dieses Thema, ja, wir kennen uns und wir machen das nicht. Also ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, in der Luftfahrt versucht man mit allen Mitteln, und da arbeiten auch alle dran mit, zu verhindern, dass sich irgendwelche Sachen einschleichen oder dass man von Regularien abkommt.
Also so buddy-mäßig irgendwie, komm, wir kennen uns, wir sind eine Crew, wir machen das, wie wir wollen.
Ich fliege schon relativ lange und das ist eigentlich nicht der Fall, weil erstens mal werden wir darauf trainiert, zweitens mal ändern sich die Verfahren auch immer wieder. Das heißt, man brieft sich auch immer wieder, was die Verfahren betrifft und man achtet gegenseitig darauf, dass die Verfahren eingehalten werden. Also das ist schon, muss ich sagen, eine sehr, sehr starke, sag ich mal, Handbuchtreue oder eine sehr starke Anweisungstreue. Ich glaube, weil sich eigentlich alle bewusst sind, dass es halt schon was anderes ist, als wenn ich irgendwo am Fließband stehe und dann vielleicht irgendwas mal anders mache oder so.
Also meinst du jetzt gute Regel, schlechte Regel?
Also die Regel ist vielleicht, um jetzt erstmal alle zu beruhigen, nicht vernünftig oder einfach um die Gemüter zu beruhigen, aber ich glaube, auf Dauer ist es nicht unbedingt die Lösung, die hundertprozentige Sicherheit bringt. Also man wird keine hundertprozentige Sicherheit bekommen, nirgends im Leben. Und gerade psychische Erkrankungen, sollte das so sein, kann man sowieso, glaube ich, ganz schwer steuern. Das können wahrscheinlich auch, da können auch nur ausgebildete Kräfte den Menschen helfen, also Psychologen oder Psychotherapeuten. Und ich weiß halt nicht, inwiefern da normale Menschen das so weit einregeln können, um sowas zu verhindern.
Eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, ist eben genau diese Überprüfung. Da gibt es ja jetzt auch Stimmen, die sagen, man muss eine psychische Überprüfung auch jedes Jahr durchführen, genau wie so eine medizinische Überprüfung. Wird die denn bei euch Flugbegleitern auch gemacht, also dieses medizinische Check-up?
Genau, also wir haben medizinische Check-ups alle 2 Jahre und da wird auch sehr viel auf psychische Punkte geachtet. Also nicht nur auf die allgemeine gesundheitliche Taugung, sondern halt auch ein Gespräch, der Arzt stellt einem Fragen. Man hat Dinge zu persönlichen Hintergründen und ich glaube natürlich auch, dass schon versucht wird, das einfach zu erkennen. Und ich weiß nicht, ob ihr das haben ja alle vielleicht mitbekommen, dass viele Crews sich in den letzten Tagen auch unfit to fly gemeldet haben. Und ich glaube, das ist ja auch gerade dieser Punkt, dass man sagt, okay, wir arbeiten in einem Beruf, der halt einfach Sicherheit als oberste Priorität hat. Und wenn ich mich nicht fit fühle, auch physisch oder auch vor allem psychisch nicht in der Lage fühle, heute einen durchzuführen, dann lasse ich das. Und das gilt, glaube ich, für die Cockpit-Crews genauso wie für die Kabine, weil letztendlich in einem Notfall müssen alle funktionieren und das ist einfach wichtig. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass sich da keiner was vormacht. Und die Airlines achten schon, also zumindest bei meinem Arbeitgeber, sehr darauf, dass man die Leute überprüft. Und das ist, glaube ich, bei allen so, weil das LBA, das Luftfahrtbundesamt, das vorschreibt und diese Überprüfungen teilweise auch Pflicht sind seitens der Behörden.
Wäre wahrscheinlich nochmal einen weiteren Hainun wert, inwieweit solche Überprüfungen sinnvoll sind und wie sie eigentlich abgehalten werden. Schaffen wir jetzt aber nicht mehr. Vielen Dank, Micha, für die Einblicke ins Flugbegleiterleben und für deinen Anruf auf jeden Fall. Und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, schönes Wochenende.
Bis dann ebenso. Ciao.
Ciao.
Wir haben in diesem Hainun über die Einführung der 2-Personen-Regel im Cockpit geregelt. Was dabei herauskam, das hört ihr jetzt nochmal im kurzen Überblick.
Sicherheit ist einem schon mal gar nichts davon, weil es hat jetzt 50 Jahre in der Fluggeschichte so funktioniert ohne diese Regel. Und Abstürze aus diesem Grund sind jetzt das erste Mal nun höchstwahrscheinlich passiert. Ich finde es einfach wieder eine übertriebene Überwachungsgeschichte. Aber jetzt da die Stewardessen oder Stewards dann da immer in die Cockpit zu schicken, halte ich für einfach sinnlos. Ich finde, das geht in die falsche Richtung.
Ich bin da allem gegenüber noch ein bisschen skeptisch, weil ich meine, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wirklich passiert ist. Es ist immer der mutmaßliche Täter, in Anführungsstrichen. Das ist alles Mutmaßung. Es wurde weder der zweite Schreiber da gefunden, es sind noch gar nicht alle Daten ausgewertet. Und ganz ehrlich, also ob das alles stimmt, das steht doch noch gar nicht fest.
Ich finde die Regel sehr gut. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was daran zu diskutieren gibt. Das hat man in ganz vielen Unternehmen und ich verstehe nicht, warum ein Pilot alleine im Cockpit bleiben darf, wenn der andere mal Pipi machen muss.
Fritz.
Und das hört man.
Ich bedanke euch für die rege Beteiligung, die so rege war, dass wir leider nicht mit allen sprechen konnten, die angerufen haben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.
Fritz.
Und das hört man.